Danke, lieber Walter, für diese Einleitung, meine Damen und Herren. Es ist für mich eine große Freude und Ehre, wieder einmal hier stehen zu dürfen an diesem Pult. Und die Collegia Publica, wie Sie wissen, gibt schon so lange, dass meine Nachfolgerin gar nicht mehr weiß, wann die begonnen haben. Und ich möchte wirklich erinnern, es war der Kollege Lustig, der, glaube ich, vor 30 oder 40 Jahren ungefähr mit dem Collegia Publica begonnen hat, dann weitergeführt. Und Sie sehen, noch immer hat diese Veranstaltung an Attraktivität nicht verloren. Auf der anderen Seite, bitte entschuldigen Sie diese Toninkompatibilitäten, die wir heute haben. Es ist meines Wissens das erste Mal, dass so etwas passiert. Nichtsdestotrotz, die andere Technik funktioniert. Das heißt, wir haben Fernsehübertragung. Wenn was fehlt, Sie können das im Fernsehen, im Internet nachher anschauen. Ich glaube, ich spreche laut genug. Man hört mich rückwärts. Vielleicht, jetzt teste ich, wer schon einmal und zu meiner Zeit hier war im Kollegium Publikum und wer noch nicht. Sie wissen, meine Damen und Herren, Sie können nachher auch das Museum weiter besichtigen. Das ist eine typische Eigenheit der Veranstaltung hier. Die zweite, warum wir hierher gewechselt haben, möchte ich in Erinnerung rufen, war die Möglichkeit der Kinderbetreuung. Und ich habe das jetzt schon vorher wieder besucht. Es waren schon 3 Kinder, mittlerweile wahrscheinlich mehr von Ihnen, die Sie mitgenommen haben, da, die jetzt die Zeit etwas spielend verbringen. Das dritte ist, eines ist schon falsch gewesen, meine Damen und Herren, dass man Sie auffordert, die Telefone abzuschalten, ist hier völlig unnötig. In diesem Bunker haben Sie keinen Empfang. So, jetzt wird's ernst. Ich habe sozusagen das Basisreferat hier zu halten, die Basis zu legen für die nachfolgenden Kolleginnen und Kollegen, wo hier natürlich ein gewisser Generationssprung auch vom Alter her zu sehen ist. Zunächst der akute Herzinfarkt in Wien. Schauen wir uns einmal das an, wie das in Europa ausschaut. Europa ist ein sehr großer Kontinent geworden. Es wohnen ungefähr 1 Milliarde Menschen, die von ungefähr 30.000 Kardiologen betreut werden. Und innerhalb Europas gibt es sehr große Differenzen im Hinblick auf die kardiovaskuläre Mortalität. Der Unterschied ist 2- bis 3-mal so hoch, und zwar vor allem in den nördlichen Staaten Europas höher als im Süden. In Westeuropa verringert sich diese kardiovaskuläre Mortalität, aber wie es so schön heißt, der Krieg, die Kämpfe sind noch nicht gewonnen. Wie ist die Entwicklung international zu sehen mit den WHO-Daten und was hat sich hier getan? Das erste zunächst einmal die Entwicklung in Europa. Hier die früheren Oststaaten. Man sieht in den letzten Jahren doch, das ist von 1960 bis 1997, wiederum ein Ansteigen der kardiovaskulären Sterblichkeit, in dem Fall bei Männern, wohingegen im Westeuropa diese Sterblichkeit doch deutlich zurückgeht. Ähnlich wie in Amerika, nur bei einer wesentlich höheren Ausgangslage. In Japan zum Beispiel, die haben ein komplett anderes Problem. Es geht hier auch langsam hinunter, aber natürlich auch mit einer wesentlich geringeren Ausgangslage. Die haben Probleme mit anderen Erkrankungen. Wie schaut das jetzt in Österreich aus? In Österreich schaut es so aus, gehen wir davon aus, wie sind die Kurven von 1975 bis 2002 der Neoplasmen. Trotz aller großen Anstrengungen, die vor allem in der Öffentlichkeit ausgetragen werden, meine Damen und Herren, wie Sie ja wissen, tut sich da relativ wenig, ein bisschen nimmt diese Rate ab. Bei den kardiovaskulären Erkrankungen, auch hier wiederum ein deutlich höheres Niveau, findet sich eine deutliche Abnahme. Und jetzt müssen wir uns klar sein, auf welcher Basis geschieht diese Abnahme. Geschieht diese auf der Basis der akuten Herzinfarkte eigentlich nicht so stark wie erwartet, sondern das geschieht vor allem auf dem Gebiet der zerebrovaskulären Erkrankungen. Und wenn man das in die Praxis übersetzt, ist das ein Erfolg der Behandlung der Hypertonie. In Österreich selbst ist es auch ein bisschen unterschiedlich, wo wir wohnen. Wir im Osten haben eine deutlich höhere kardiovaskuläre Mortalität als im Westen. In den früheren Statistiken ist das noch deutlicher herausgekommen. Ich habe nur die letzte Statistik, die mir zur Verfügung war, genommen. Und da ist der Unterschied nicht mehr so groß. Ich war etwas überrascht, dass Steiermark und Salzburg, aber auch Oberösterreich eine relativ hohe kardiovaskuläre Mortalität haben. Die höchste ist in Wien, die niedrigste in Tirol und in Vorarlberg. Wir wissen aber auch, dass hier in diesen beiden Bundesländern sehr, sehr starke präventive Maßnahmen in den letzten Jahrzehnten gelaufen sind. Schauen wir uns jetzt Wien an. Brechen wir das weiter herunter auf unsere Stadt. Und das ist eine Studie vom ÖBIG aus dem Jahr 2000 von Kollegen Philipp, der die Wiener Bezirke untersucht hat im Hinblick auf die kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität und hier einmal die Bezirke nach ihrer kardiovaskulären Mortalität. Wenn Sie sich das ansehen, dann sind jetzt jene Bezirke mit Herzchen versehen, die eine niedrige kardiovaskuläre Mortalität haben. Und das sind jetzt die Bezirke 23, das ist der Bezirk 18, 19, es ist der Bezirk 13, es sind jetzt die Innenstadtbezirke. Wenn man sich das überlegt, welche Menschen hier wohnen, dann sind das nicht gerade die jüngeren Menschen. In der Innenstadt sind also nicht gerade die Jüngsten, auch im 13. Bezirk wohnen nicht gerade die jüngsten Menschen. Aber schauen Sie sich den Standard wöchentlich an und wer sich ein bisschen damit beschäftigt, der weiß, dass dort eine Wohnung Quadratmeterpreis 3000 Euro und aufwärts ist. Also das sind die teureren Bezirke oder wir können sagen, das sind die White-Collar-Bezirke, wo also die sozial höheren und einkommensstärkeren Schichten leben, im Gegensatz zu jenen Bezirken, wo wir eine sehr hohe kardiovaskuläre Mortalität haben. Das sind die Bezirke einerseits, wo Immigrantenanteile sehr hoch sind und andererseits die Blue-Collar-Menschen leben, also wie 10. Bezirk, 11. Bezirk und so weiter, 15., 16. Bezirk, 20. Bezirk, 2. Bezirk. Das sind jene Bezirke, bitte, wo die kardiovaskuläre Mortalität hoch ist. Die Donau, das habe ich jetzt in den letzten 5 Jahren gelernt, ist eine enorme Zäsur, eine weitgehend unterschätzte Grenze in Wien. Also die Cis-Danubier und die Trans-Danubier, also die haben nicht sehr viel Verständnis dafür. Der eine geht nicht über die Donau auf die eine Seite und umgekehrt. Und so schaut es natürlich auch hier aus. Schauen Sie sich einmal die Riesenfläche des 22. Bezirks an. Beide Bezirke sind charakterisiert durch einen relativ hohen Anteil jüngerer Bevölkerungsschichten auf der einen Seite und daher auch auf einer mittleren kardiovaskulären Mortalitätsebene, die sich in den nächsten Jahren ändern wird. Wir im 22. Bezirk spüren das schon mit der Entwicklung des 21. Bezirkes aus Floridsdorf. Es ist daher ganz logisch und klar, dass es dringend notwendig ist, diesen übrigens Bezirk mit der größten Wachstumsrate Österreichs, 28% Wachstumsrate innerhalb von 4 Jahren, Wien gesamt hat ein Minuswachstum von 0,5%, dass dieser Bezirk erstens mit einem neuen Krankenhaus ausgestattet wird. Ansonsten gibt es größte Probleme. Wir bekommen hier die U2, wir bekommen hier Aspern, wir wissen schon gar nicht mehr, wohin mit den vielen Patienten. Als Überbrückung ist der berühmte 4. Bettenturm bei uns dringend notwendig. Sonst kann ich mir vorstellen, dass es in Wien gesundheitspolitische Probleme geben wird. Also, zusammenfassend darf ich hier bitte, die kardiovaskulären Erkrankungen sind ein soziales Problem. Nun gehen wir in die Klinik. Gehen wir in die Klinik und schauen uns den Thoraxschmerz an. Wir sind alle aufgewachsen mit dem netten Diapositiv und wenn ein Patient zu uns so kommt, der kommt heraus aus dem Restaurant, wie Sie kennen. Windig ist es ist kalt, so wie jetzt zum Beispiel. Er trägt eine Tasche, er hat eine Zigarette, das sehen Sie nicht, aber wer das netter Tier kennt, weiß das. Und lässt sie sofort fallen. Also der typische Thoraxschmerz. Nächster Schritt ist das EKG. Wir finden 3 Möglichkeiten. Wir haben ein unauffälliges EKG, eine ST-Streckensenkung oder eine ST-Streckenhebung. Bleiben wir beim unauffälligen EKG. Nur unauffälliges EKG und Thoraxschmerz habe ich Herz mit Fragezeichen. Es gibt andere Möglichkeiten wie die Aorta mit dem Aneurysma dissekans, Lungenerkrankungen, Knochen, Knorpel, Gelenke, Interkostalnerven, Mama, Ösophagus, Mediastinitis und letztlich bitte auch nicht die Panikattacke zu vergessen. Aber eines ist klar, wir müssen hier weiterführende Diagnosen so durchführen, dass es nach dem Motto geht, worst first. Am Herz, am Aneurysma dissekans verstirbt der Patient, an der Panikattacke verstirbt er nicht, ist aber differenzialdiagnostisch in Erwägung zu ziehen. Wie schaut es jetzt aus mit einer ST-Streckenhebung? Naja, das ist auch für uns klar, damit sind wir aufgewachsen, das ist unser klassischer akuter Herzinfarkt, der jetzt ein bisschen eine andere Terminologie erhalten hat. Er heißt jetzt STEMI und auf gut Neudeutsch heißt das ST Elevation Myocardial Infarction, also der ST-Hebungsinfarkt. Ja, das müssen wir uns merken, wir müssen uns damit ein bisschen auseinandersetzen, das geht heute nicht alles so. Nächste haben wir, wir haben eine ST-Streckensenkung drinnen. Dann sprechen wir primär vom akuten Koronarsyndrom und dieses kann nun mit einer erhöhten CKMB und mit einem erhöhten Troponin einhergehen. Und damit haben wir wiederum die Kriterien des Infarktes füllt. Und wir sprechen hier vom Non-STEMI, dem Nicht-ST-Hebungsinfarkt. Das sind die neuen, modernen, derzeit gültigen Terminologien. Wir müssen leider Gottes uns danach halten, weil das international so üblich ist. Habe ich bei diesen EKG-Veränderungen Troponin negativ und CKMB negativ, dann habe ich Zeit für eine weitergehende Diagnostik. Wohingegen ist das Troponin positiv und CK negativ, dann spreche ich von einem Troponin-T-positiven akuten Koronarsyndrom und ich gehe weiter in Herzkatheteruntersuchungen elektiver Natur. Meine Damen und Herren, diese Beschwerden sind aber nicht ganz typisch bei gewissen Patientengruppen. Und denken wir bitte daran, 50% der Österreicher sind Frauen. Das ist halt einmal so. Wir haben ältere Menschen und es gibt viele Diabetiker. Und hier bitte haben wir atypische Beschwerden. Wir haben nicht mehr dieses typische Netter-Beschwerdebild, sondern im Vordergrund steht die Dyspnoe, die Atemnot. Atemnot als Ausdruck einer Insuffizienz kann auch bitte durch eine akute Ischämie hervorgerufen werden, Hauptstammstenose, Ostiumstenose, kann aber auch ein klares Angina pectoris äquivalent sein. Schauen wir weiter. Wie gehen wir mit unserer Diagnostik stufenweise fort? Wir haben jetzt einen Patienten mit Angina pectoris. Die Arbeitsdiagnose lautet Verdacht auf akutes Koronarsyndrom und das sind bitte die Diapositive aus den derzeit gültigen Richtlinien der Europäischen Herzgesellschaft im European Heart Journal 2007 publiziert. ST-Hebungsinfarkt ist uns jetzt mittlerweile klar, das Thema ist klar, wie wir vorgehen mit der Diagnose und hier muss eine Reperfusionstherapie, auf die ich dann eingehen werde, ein bisschen durchgeführt werden. Nun, ST-Streckenanomalien, normal, unspezifisch, hier brauche ich die biochemischen Marker, wir haben schon gehört, Troponin positiv, dann ist ein hohes Risiko, Troponin zweimal negativ, niedriges Risiko. Ich habe eine Risikostratifikation hier durchgeführt, als nächstes die Diagnose Non-STEMI oder instabile Angina pectoris und jetzt kann ich weitergehen mit invasiver Therapie oder mit einer nicht-invasiven. Wir werden uns kurz mit dem ein bisschen deutlicher, ausführlicher beschäftigen. Wie schaut die Prognose aus dieser Patienten? Eines muss uns klar sein, Patienten mit dem STEMI, Sie haben sich mittlerweile schon an die Definition gewöhnt, mit unserem klassischen ST-Hebungsinfarkt, haben in der akuten Phase im Spital eine höhere Spitalsmortalität im Gegensatz zu den Patienten mit Non-STEMI. Das heißt, hier ist ein akuter Handlungsbedarf, hier kann ich ein bisschen warten. Umgekehrt wiederum, nach einem Jahr ist die Mortalität der STEMI-Patienten geringer als die Mortalität der Non-STEMI-Patienten. Also STEMI rasch entscheiden, rasch eingreifen, Non-STEMI, ich habe etwas Zeit. Was ist jetzt der Unterschied koronarmorphologisch? Hier reißt der Plaque ein, das ist der Plaque schon ausgefüllt mit Thrombus und es wird das gesamte Koronargefäß verschlossen, STEMI. Der Plaque reißt ein und es werden hier Teile, leider sieht man es hier nicht so ganz gut, wird Teile des Gefäßes verschlossen, ein Großteil bleibt offen, Non-STEMI. Das ist im Wesentlichen der Unterschied von der Koronarmorphologie her. Schauen wir uns zuerst einmal die Strategie beim STEMI an. Was mache ich jetzt beim akuten ST-Hebungsherzinfarkt? Symptombeginn innerhalb von 12 Stunden, dann ist es relativ klar, ich versuche diesen Patienten in ein Krankenhaus zu bringen, wo ich ihn sofort auf den Kathetertisch bringe und versuche, die Koronarmorphologie festzustellen und das Gefäß, wenn es verschlossen ist, wieder zu eröffnen und mit einem Stent zu versorgen. Naja, nicht jedes Krankenhaus hat diese Möglichkeit zu jeder Zeit. Daher gibt es eine alternative Krankenhaus ohne primäre Koronarinterventionsmöglichkeit. Ist hier die Diagnose, mehr als 3 Stunden von der Stellen der Diagnose, EKG-Diagnose, bis zum vom Schmerzbeginn bis zum Stellen der Diagnose vergangen, dann versuche ich den Patienten ebenfalls wieder in ein koronares Interventionszentrum zu bekommen. Ist die Diagnose aber ganz kurz gewesen, das heißt der Patient hat Schmerzbeginn, ruft sofort an und innerhalb von 3 Stunden kommt der Arzt, kommt die Rettung, kommt er ins Spital und es wird der Infarkt festgestellt, dann versuche ich entweder primäre Intervention, aber in diesem Fall ist auch die Thrombolyse möglich und eine gute Option. Nach der Thrombolyse ist sie erfolgreich, dann kann ich entweder den Patienten elektiv angiografieren oder ich habe auch die Möglichkeit, ihn, so wie wir es früher gemacht haben, zu ergometrieren, also Ischämie getriggert, ihn zum Herzkatheter oder auch nicht zu führen oder ihn gleich dann ins Rehabzentrum zu bringen. Ist die Thrombolyse nicht erfolgreich, und das merkt man nach 2-3 Stunden, Patient hat weiter Schmerzen, ST-Strecke ist erhöht und so weiter, dann werden diese Therapieversager sofort einer Corona-Intervention als sogenannte Rescue-PCI zugeführt. Diese Linie zeigt uns, wo ist ungefähr die Grenze Krankenhaus, Allgemeinmediziner, Facharzt und Ambulanz. Also hier greifen die Kollegen im niedergelassenen Bereich ein und dann brauchen wir die entsprechende Zuweisung. Das Diapositiv zeigt uns, wieso gibt es in den ersten 3 Stunden nach Schmerzbeginn noch so gute Resultate für die Thrombolyse. Das ist ein Bild vom Kollegen Huber, der sich damit sehr intensiv beschäftigt. Und man sieht hier deutlich, dass das Ergebnis, und zwar die 30 Tage Mortalität, innerhalb von 3 Stunden nach Schmerzbeginn mit der Lyse, mit der Thrombolyse besser ist als das Ergebnis der Intervention. Nach 3 Stunden kreuzen sich die Kurven und dann ist die Intervention der Thrombolyse überlegen. Ganz kurz noch zum Non-STEMI, wie gehen wir hier vor? Also das ist der Nicht-ST-Hebungsinfarkt, der EKG-Veränderungen hat, Troponin positiv, Troponin negativ. Wir haben hier 3 Möglichkeiten, invasiv dringend, invasiv früh innerhalb von 72 Stunden und elektiv konservativ, da habe ich Zeit, etwas zu machen. Also bei diesen Patienten ist es, soll ins Spital, aber dann muss hier vor Ort die Entscheidung getroffen werden, in welche Gruppe gehört der invasiv dringend, er hat immer wieder Angina pectoris Veränderungen, er hat ST-Veränderungen, er wird Insuffizienz, er wird hemodynamisch instabil, er hat Rhythmusstörungen und so weiter. Hier gibt es verschiedene Kriterien, auf die ich nicht so sehr jetzt im Detail eingehen möchte. Nun, meine Damen und Herren, wir haben in Wien das Glück, dass wir kardiologischen Abteilungen uns sehr gut vertragen und damit hier ein Projekt ins Leben gerufen haben, das sich an Prag orientiert und geschaut haben, dass wir in ganz Wien eine 24-Stunden-PCI-Möglichkeit haben. Es tun ja alle KV-Spitäler mit und in den letzten Jahren auch das Hanusch-Krankenhaus, also die Abteilungen, die eine Möglichkeit haben, zu intervenieren. Es ist das AKH permanent Montag bis Sonntag 24 Stunden in Betrieb und als zweites kommen Montag bis Freitag ein anderes Wiener Krankenhaus dazu. Und zwar Montag die Rudolf-Stiftung, Dienstag sind wir dran, das Donauspital, Mittwoch ist das Krankenhaus Linz, Donnerstag das Wilhelminenspital und Freitag das Hanusch-Krankenhaus im Dienst. Samstag, Sonntag haben wir aus personaltechnischen Gründen noch nicht eine Vereinbarung mit dem KV schließen können. Das heißt, unter der Woche sind 2 Herzkatheterlabors rund um die Uhr für solche Patienten zur Verfügung. In Wien Zusammenarbeit natürlich mit der Wiener Rettung, die voll eingebunden ist, die hier führend eingebunden ist. Beginn dieser Studie 2002, Pilotphase 2004, Vollausbau 2006. Es nehmen hier alle Kolleginnen und Kollegen der diversen Abteilungen teil, also es liest sich wie das Who is Who der Kardiologen in Wien. Ich möchte Ihnen 2 Ergebnisse präsentieren. Das eine ist das, das in Circulation publiziert wurde, erst vor kurzem, und zwar aus dem Wiener STEMI-Register. Der Titel lautet schon sehr provokant, die Implementierung von Richtlinien verbessert den Standard der Behandlung von Patienten. Es wurden hier über 1000 Patienten aufgenommen in dieses Register und Sie sehen, keine Reperfusion, 13%, 60% haben eine akute Intervention und etwas mehr als ein Viertel eine Thrombolyse. Auffallend ist nun der Frauenanteil und der unterschiedliche Alter. Frauen sind, wenn sie einen Infarkt erleiden, älter. Der Frauenanteil der No-Reperfusion ist deutlich größer als zum Beispiel der Männer und bei Thrombolyse und bei Intervention. Das Alter ist natürlich auch so, dass bei den Nicht-Interventionen das Durchschnittsalter signifikant höher ist und der Anteil der über 75-Jährigen beträgt 1/3. Kein Unterschied besteht beim kardiogenen Schock. 2 kurze Ergebnisse. Das eine Ergebnis zeigt uns die Änderung, die schon innerhalb von einem Jahr eingetroffen ist. Die Zahl eingetreten ist, die Zahl der Patienten, die keine Intervention, keine Reperfusion erhalten haben, ist dramatisch zurückgegangen und zugunsten der, die eine Reperfusion hatten. Und das Zweite war auch, dass die Zahl der lysierten Patienten zugunsten der Zahl der intervenierten Patienten mit einer primären Intervention, Herzkatheterintervention, sich ebenfalls dramatisch geändert hat. Ein zweites Ergebnis dieser Studie zeigt uns den Zeitfaktor, wie wichtig die Zeit ist. Schmerzbeginn und Erreichen des Spitals innerhalb von 2 Stunden, die Thrombolyse, eine geringere Spitalsmortalität als die Intervention, und das ändert sich dann 2 bis 6 Stunden und dreht sich dann um. Entscheidend ist bitte, Zeit ist Herzmuskel. Eine der wenigen Dinge, ähnlich wie bei der Reanimation, Zeit ist Herzmuskel. Ich selber mit Anita Rieder und mit Kollegen Wuttutz und Heidinger haben dann noch versucht zu untersuchen, wirkt sich das auf die Zahlen, die wir im KAV zur Verfügung haben, auf die LKF-Daten aus. Also schlicht und einfach, wie schaut das jetzt aus außerhalb des Registers auf alle Wiener Infarktpatienten, und haben diese dann untersucht. Das sind die LKF- oder LDF-Daten des Wiener KAVs mit dem ICD-10-Code I21. Und zwar haben wir 3 Jahre gehabt, verwendet. Das ist die Vorphase, das ist dann sozusagen die Pilotphase, und hier läuft es komplett voll. Sie sehen, die Zahl der Entlassungen und der Patienten mit der Diagnose akuter Herzinfarkt nimmt zu. Das ist nicht ganz glaubhaft. Wir interpretieren das, dass die Awareness, das heißt die Bereitschaft, diese Diagnose zu stellen, zugenommen hat. Die Menschen sind etwas sensibler geworden in Richtung Diagnose. Es gibt auch ein bisschen eine Unsicherheit, was ist jetzt was, was ist ein Infarkt. Was mich ein bisschen freut zunächst, war der Frauenanteil, der von 38% auf 41% zugenommen hat, aber leider für die 2006er Daten wiederum auf 37,6% abgesunken ist. Wie schauen jetzt die wesentlichen 2 Hauptergebnisse von diesen Untersuchungen aus? Erstens, die Liegedauer des akuten Infarktes, dieser Diagnose, nimmt von 12 Tagen auf knapp 10 Tage um 2 Tage, das sind 17% ab, was gar nicht so schlecht ist, wenn eine kürzere Liegedauer hier vorhanden ist. Und wie schaut das jetzt aus mit der Sterblichkeit? Dieses Diapositiv zeigt uns 2 Dinge. Erstens, dass Frauen nach wie vor eine nahezu doppelte Sterblichkeit haben beim akuten Herzinfarkt als Männer. Das aber ist, sie sind im Schnitt um 10 Jahre älter als die Männer. Und wenn man das dann altersdiskriminiert, dann kommt heraus, dass kein Geschlechtsunterschied besteht, sondern dass das der Unterschied, das Alter ist. Das Zweite ist, dass es generell in allen Gruppen zu einer Abnahme kam, der Mortalität, der Spitalsmortalität insgesamt um 29% und bei den Frauen um 35% und bei den Männern um 32%. Sodass auch hier wir glauben, wenngleich wir es nicht exakt nachweisen können, dass sich dieses Projekt in Wien gesundheitspolitisch und auf die Bevölkerung doch im Positiven auswirkt. Lassen Sie mich kurz zusammenfassen. Was sollen Sie mit nach Hause nehmen? Erstens, die kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität ist abhängig vom Alter, je älter, desto höher, vom Geschlecht, Frauen höheres Risiko, aber es gibt ja auch einen sozialpolitischen Hintergrund. Achtung, die Arbeiterbezirke. Also wenn wir eine Herausforderung haben, gesundheitspolitisch und präventiv Maßnahmen einführen müssen, dann müssen wir uns besonders in diesen Bezirken, für diese Bezirke etwas einfallen lassen. Nicht so sehr die White Collar, die gehen eh zum Arzt, die werden eh betreut, die leben eh länger, denen geht es eigentlich besser als denen in den Arbeiterbezirken. Zweitens die Symptomatik, wir kennen die klassische Symptomatik mit der Stenokardie, mit dem Schmerz, Differentialdiagnose, vor allem wenn das EKG in Ordnung ist, Aortendissektion und andere Erkrankungen, daher bitte rasch bildgebende Verfahren, und deswegen ist es so schön, mit Kollegen Ruby vom Röntgen-Institut zusammenarbeiten zu dürfen. Wir sitzen im selben Boot, wir müssen einfach zusammenarbeiten. Achtung bitte, bei älteren Menschen, bei Frauen und bei Diabetes habe ich nicht mehr diese Angina pectoris-Beschwerden. Hier steht die Atemnot im Vordergrund. EKG haben wir gelernt jetzt, STEMI, der ST-Hebungsinfarkt, hat eine hohe Spitalsmortalität. Der Nicht-ST-Hebungsinfarkt hat eine hohe Einjahresmortalität. Der STEMI soll innerhalb von 12 Stunden nach Schmerzbeginn einer primären Intervention unterzogen werden. Sind die Schmerzen kürzer als 3 Stunden, dann ist sogar die Thrombolyse besser als die primäre Intervention. Bei Lyseversagen natürlich Rescue. Der Non-STEMI, wenn das Troponin positiv ist, dann habe ich hier 3 unterschiedliche Kategorien, Katheter sofort, innerhalb von 72 Stunden oder elektiv. Das hat zu folgenden Schlussfolgerungen geführt. Das richtlinienkonforme Vorgehen verbessert die Prognose, einen akuten Herzinfarkt in Wien zu überleben. Wien hat diese 24 Stunden Akutversorgung eingeführt, wobei die Resultate vom Wien-Register faszinierend sind. Wochentags stehen 2 Katheterlabors zur Verfügung, am Wochenende 1 Herzkatheterlabor und seit dem Jahr 2004. Das heißt, jeder von Ihnen, die Rettung weiß genau, wo sie hinfahrt mit dem Patienten. Wenn Sie so einen Verdacht haben, einfach anrufen und Sie werden immer, ich garantiere das, mit kleinen Einschränkungen an den richtigen Ort und das sofort gebracht. Die Spitalsletalität konnte in den LKF-Daten doch signifikant gesenkt werden. In diesem Sinne danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus